SWR 2 Zeitgenossen.
Es gibt ja Wissenschaftler, die forschen ein Leben lang, aber keiner interessiert sich für sie. Tragische Fälle, verkannte Genies, deren Leistungen erst spät nach ihrem Tod manchmal aber auch nie gewürdigt werden. Mein heutiger Gast, der Soziologe Aladin El-Mafalani, ist, wenn man so will, das krasse Gegenteil. Er sitzt in Talkshows, die Medien reißen sich um ihn, Politiker suchen seinen Rat. Er schreibt Bücher, die auch Nicht-Soziologen verstehen können, über Themen, die uns als Gesellschaft auf den Nägeln brennen. Bildung, Integration und zuletzt über Rassismus. Herr El-Mafalani, schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich.
Ich habe das gerade gesagt, als Wissenschaftler diese Art von öffentlicher Aufmerksamkeit zu kriegen, das ist ja alles andere als selbstverständlich. Haben Sie selbst eine Erklärung für Ihren Erfolg?
Also nicht so richtig. Ich habe das nicht forciert. Ich wollte irgendwann mal Wissenschaftler werden. Aber es fing in jedem Fall damit an, dass meine Doktorarbeit und auch ein Buch, was ich vor meiner Doktorarbeit veröffentlicht habe, auf total großes mediales Interesse stieß, was ja sogar meine Doktorväter irritiert hat, weil es irgendwie ein gutes Timing war, was die Fragestellung angeht, können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Und dann war die Art und Weise, wie ich darüber gesprochen habe, so würde ich es jetzt mir erklären, so, dass das ziemlich viele Menschen spannend fanden, weil wenn ich wissenschaftlich schreibe, dann ist es schon so, dass es manchmal Texte sind, die nicht alle verstehen, aber sobald man die Möglichkeit hat, freier zu sprechen oder zu schreiben, lege ich schon viel Wert darauf, den Spagat irgendwie hinzubekommen zwischen die komplexen Sachverhalte auch weiterhin komplex zu halten und trotzdem verständlich zu sein. Und das klappt anscheinend so gut, dass das dann so eine Spirale wurde. Irgendwann, egal was ich gemacht habe, kam mediale Aufmerksamkeit. Und so ganz hundertprozentig kann ich es mir nicht erklären, aber ein Aspekt ist, glaube ich, das Timing.
Aber greift denn da auch so eine Art von positiver Diskriminierung? Die Leute hören Aladin El-Mafalani und denken automatisch, der muss sich gut mit Integration oder Rassismus auskennen?
Das könnte man meinen. Ich habe das selber auch geglaubt, aber ich kenne ja mittlerweile ziemlich viele Leute, die ähnlich skurrile Namen haben und in der Wissenschaft sind und die berichten mir alle komplett das Gegenteil. Das heißt, nur so einen Namen zu haben, den man dann verknüpft mit einer bestimmten Expertise, Klammer auf, was übrigens nicht automatisch so ist, ne, Klammer zu, das mag vielleicht so ein Ausschlag sein, zu sagen, komm, den fragen wir mal, einmal, aber dann kommt es, glaube ich, auf andere Dinge an.
Aber trotzdem, was ich mich gefragt habe, an dieser Unterstellung, ist da was dran, dass Sie aufgrund Ihrer Herkunft, aufgrund der Erfahrungen, die Sie gemacht haben, ein besserer Soziologe, ein besserer Bildungsforscher sind, als zum Beispiel ich, dass Sie sein können?
Ja, aber man muss jetzt ausführlich darüber sprechen, woher das Ja kommt. Also warum ich meine, dass das so ist, das liegt nicht daran, dass ich besser bin darin, Analysen zu machen oder methodisch zu arbeiten. Also all das, was man wissenschaftlich standardisieren kann oder zumindest so transparent machen kann, dass das überprüfbar ist und so weiter. Also sozusagen die ganze Methodik und Methodologie in der Wissenschaft, da bin ich gar nicht so außergewöhnlich gut. Aber das, was auch meine Karriere sehr stark befördert hat, war, dass ich Fragen gestellt habe, die andere noch nicht gestellt haben. Und das hat weitestgehend mit meiner Biografie zu tun. Und deswegen beschäftige ich mich auch jetzt in anderen Kontexten damit, dass die Biografie von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine viel größere Rolle spielt für ihre Arbeit, als man meint. Aber nicht für den Wahrheitsgehalt und für die Tiefenschärfe der Analyse, sondern ganz stark für die Frage, die man stellt. Und da gibt es viele Beispiele. Also als nur Männer Frauenforschung gemacht haben, das war katastrophal, weil die haben bestimmte Fragen gar nicht gestellt. Das war so eine ganz einseitige Perspektive. Erst seitdem auch Frauen Frauenforschung machen und dann daraus auch richtig Geschlechterforschung wurde, also nicht nur Männer und analysieren Frauen, sondern alle analysieren alles, entstanden neue Fragen. Die Analysen wurden nicht besser, sondern die Fragen, die Themen wurden andere. Und das Gleiche, die Migrationsforschung als Menschen, die gar keine Migrationserfahrung haben, als nur die, die Fragen gestellt haben, wurde ein Riesenspektrum an Fragen gar nicht gestellt. Also ich nehme jetzt mal mich selbst. Ich habe eigentlich Volkswirtschaftslehre studiert und dann kam die erste PISA-Studie raus und ich fand das total spannend und zwar aus so bildungsökonomischen Gründen. Und ich dachte mir, alles, was da beschrieben wird, was migrationsspezifisch sein soll, trifft nicht auf mich zu und meine Biografie ist migrationsspezifisch. Ich bin in einer syrischen Familie aufgewachsen. Ich bin auch erst später eingebürgert worden als Kind, weil meine Eltern auch eingebürgert wurden.
Und ihr Vater ist Arzt, ihre Mutter Psychologin?
Genau. Und beide aus Syrien nach Deutschland zugewandert. In der Familie, ne, sind zwei Kinder meiner beiden älteren Schwestern in Syrien geboren. Ich bin dann das erste Kind, das in Deutschland geboren ist, und dann kamen weitere. Und ich habe halt gedacht, das sind alles ganz gute Analysen, aber der Fokus ist völlig daneben. Und dann entstand so ein Interesse, stärker in die Bildungsforschung und in die Migrationsforschung reinzugehen. Und dann kam auch meine Doktorarbeit, wo ich versucht habe, systematisch zu unterscheiden, was ist eigentlich migrationsspezifisch und was ist armutsspezifisch und was ist also klassenspezifisch und auch was ist geschlechterspezifisch. Und dann konnte ich ganz gut die Differenzierung so machen, dass man praktisch sagen kann, da gibt es migrationsspezifische Dinge, aber die sind nicht so einfach darstellbar, wie man das vorher dachte. Und eine andere Frage ist beispielsweise die Vorstellung, eine Gesellschaft ist eine homogene Gesellschaft und dann kommen Migranten dazu. Und wenn Integration wunderbar verläuft, dann wird es eine harmonische Gesellschaft. Das hat sich mir nie erschlossen. Und deswegen habe ich die Frage anders gestellt, nämlich wirklich fokussiert, nicht so als Randprodukt. Ne? Integration ist das und das. Und der Effekt wird dann schon Harmonie sein. Das hat ja nie jemand analysiert, sondern das war für alle eigentlich selbstverständlich. Und ich habe mal die Frage umgedreht, mir ist egal, was Integration im Kern ist. Ich interessiere mich dafür, was aus Integration erwächst. Was ist eigentlich das Ergebnis einer offenen, integrativen Gesellschaft? Und da kam interessanterweise raus, ein erhöhtes Konfliktpotenzial, mehr Streit.
Sie haben es schon gesagt, Sie kommen aus Waltrop im Kreis Recklinghausen in der Nähe von Dortmund. Ihre Eltern stammen, wenn man so sagen kann, aus der Oberschicht, aus der syrischen Oberschicht, sind auch hier in Deutschland dann sozusagen in ein Bildungsmilieu gekommen. Das heißt, die Problemlagen vieler migrantischer Familien, Armut, Bildungsferne, die haben Sie gar nicht so miterlebt, oder?
Nein, das war nicht meine Lebensrealität. Und dazu muss man sagen, soziologisch jetzt mal betrachtet, ist meine Familie deshalb interessant, weil meine Familie mütterlicherseits, ne, das waren so die oberen 10.000 in Syrien, die Familien meines Vaters sind eher so bäuerliches Milieu. Aber mein Vater ist sozusagen in Syrien schon aufgestiegen, hat dort angefangen zu studieren, ist dann nach Deutschland, im Übrigen erst in die DDR, ne, so als sozialistischer Student erstmal in die DDR gegangen, fand das dann da wohl nicht so gut, hat also so ein bisschen eine Ernüchterung erlebt, was den realen Sozialismus angeht und kam dann nach Westdeutschland und hat dann hier seinen Facharzt gemacht und ja, also wir sind ziemlich privilegiert aufgewachsen und deswegen gab es halt spezifische Fragen, die nicht viele stellen konnten. Also nicht Armut, nicht einmal Arbeiterfamilie, sondern privilegiert, ökonomisch in einer guten Lage, hohes Bildungsniveau in der Familie, aber eindeutig eine arabische, muslimische Familie und dadurch hat man selber Dinge erlebt, die im öffentlichen Diskurs, aber auch im wissenschaftlichen Diskurs, also man darf nicht zu sehr auf den öffentlichen Diskurs hauen. In der Wissenschaft wurden halt bestimmte Fragen nicht gestellt und in den Schlussfolgerungen aus Studien wurden dann Dinge so dargestellt, dass ich gedacht habe, Leute, das kommt nicht hin, da müsste man nochmal genauer nachgehen. Also wenn man so will, ich wäre eigentlich wahrscheinlich Volkswirt geworden, wenn diese Situation nicht gewesen wäre, dass genau da, wo ich im Studium so richtig losgelegt habe, wenn da nicht die PISA-Studie rausgekommen wäre, der 11. September war und Deutschland damit gerungen hat, sind wir jetzt ein Einwanderungsland oder nicht.
Herr Elmar Falani, Sie haben über Ihren Vater mal gesagt, Zitat, meinen Werdegang als Sozialwissenschaftler hat er erst richtig akzeptiert, als ich Professor wurde. Wir hatten es ja am Anfang von Erfolg. Sind Sie aufgewachsen mit der Erwartung, mit dem Druck Ihrer Eltern, mach was aus dir?
Ja, ganz bestimmt. Und nicht nur mach was aus dir, mein Vater hat auch ein ziemlich klares Ranking, also ein Doktor der Medizin und ein Doktor der Soziologie, das ist nicht gleichwertig für ihn. Deswegen musste man erstmal Professor werden und wirklich eine volle, unbefristete Professur an der deutschen Hochschule, damit man überhaupt das Niveau von einem Arzt, einem promovierten Arzt haben kann. Und das kann man so sagen. Also es war auch so, dass er lange Zeit nicht wusste, was ich studiere. Oder sagen wir es mal anders, ich habe ihm im Glauben gelassen, etwas zu studieren, was ich nicht studiere, damit da nicht so viel Theater ist. Denn in der Phase zumindest, später ist er deutlich lockerer geworden, in der Phase hätte er ein großes Problem damit gehabt, wenn man gesagt hätte, man studiert Sozialwissenschaft oder Gesellschaftswissenschaft oder so. Selbst Volkswirtschaftslehre fand er so lala. Aber mittlerweile hat sich das stark geändert, denn meine Schwester, die im Übrigen ihn im Glauben gelassen hat, Medizin zu studieren, hat Theater, Film und Fernsehwissenschaft studiert, war dann auf einer Regieschule in Amsterdam und ist eine sehr erfolgreiche Regisseurin und Intendantin und so weiter. Und wenn er so gesehen hat, was sie in ihrem Leben erreicht hat, findet er das mega gut. Das muss man sich halt klar machen. Also auch so jemand wie mein Vater im hohen Alter hat da seine Perspektive auf welche Jobs haben welches Ranking. sehr verändert.
Wunderbar, und es herrschen jetzt transparente Familienverhältnisse bei Ihnen zu Hause. Aber wie hatten denn Ihre Eltern reagiert, als der junge Aladdin auf einmal Musik der Krombacher Kellerkinder gehört hat und selber in einer Punk- und Hardcore-Band Schlagzeug gespielt hat?
Also die fanden das nicht cool. Also die konnten damit wenig anfangen. Also nicht nur, was die Musik angeht, sondern überhaupt, was da unser Lebensstil war. Die ganze Zeit auf Konzerte, auch oft in Deutschland unterwegs, tagelang nicht nach Hause gekommen. Aber weil die halt gemerkt haben, dass alle, die wir das gemacht haben, also wir wollten schon was. Das war nicht einfach nur beklopptes Zeug, so, ne, sondern wir hatten eine politische Position. Wir haben nicht nur sinnloses Zeug gemacht, manche Sachen schon, aber eben nicht nur. Das haben die schon gemerkt, dass man sich nicht zu viel Sorgen machen kann. Aber das ist auch eine gute Fähigkeit meiner Eltern. Die haben eine gewisse Frustrationstoleranz im Wissen, dass das eigentlich nicht so ist, wie sie sich das vorgestellt haben, wie sich ihre Kinder verhalten sollten in der Jugend und im jungen Erwachsenenalter. Hatten die schon das Gefühl, irgendwie, das wird schon einigermaßen.
Sie haben gerade gesagt, dass Sie in dieser Phase etwas wollten. Was war das denn damals? War das Rebellion? War das die Lust auf Subkultur?
Also das hat einmal wirklich damit zu tun, dass ich die Musik wirklich cool fand. Damit nicht der Eindruck kommt, dass ich das jetzt so soziologisiere und dass es gar nichts mit der Musik zu tun hat. Ich fand die Musik gut. Aus der damaligen Perspektive hätte ich sogar gesagt, es geht mir nur um die Musik und die Art und Weise zu denken, die Welt zu sehen. So, ne? Aber so rückwirkend muss man sagen, die Punk- und Hardcore-Szene hat tatsächlich auch eine Anziehungskraft, die über die Musik und den Stil so hinausgeht. Weil man sich überlegen muss, dass dieses ganze Theater, bist du Syrer, bist du Muslim, bist du Deutscher, bist du was auch immer, ist ja dort auf eine Art und Weise dethematisiert, die schon sympathisch ist. Ne? Also es wäre doof gewesen zu sagen, man ist Deutscher in so einer Szene. Das ist ja eher so eine irrelevante Größe, also so Nationalismus, überhaupt Nationalstaat und so, das war ja eher etwas, was dort abgelehnt wurde.
Aber trotzdem war das doch eine Musik, die damals auch hauptsächlich von weißen Jungs gemacht wurde. Oder wenn ich an die Ärzte denke, wenn ich an die Toten Hosen denke, die klassischen Punkbands, die zur damaligen Zeit berühmt wurden, das waren alles weiße deutsche Jungs.
Ja, das war auch in den USA so. Also selbst US-amerikanische Bands, die in Deutschland waren, waren völlig irritiert. Sie müssen sich vorstellen, der Sänger bei uns in der Band hieß Nabil, auch ein jordanischstämmiger Deutscher. Und ich Schlagzeuger Aladdin und dann Rasmus und Matthias. Das waren so die vier Leute, ich sage jetzt die richtigen Vornamen, wir hatten natürlich andere Namen, die da im Umlauf waren. Und selbst die US-amerikanischen Bands haben uns alle nicht vergessen, weil die das so krass fanden, dass zwei arabischstämmige in einer Punkband waren. Und das war schon außergewöhnlich. Das war aber vielleicht auch das Spannende daran, dass es um all sowas ging. Und ich jetzt mal, um nochmal deutlich zu machen, wie das in den gesamten Kontext war, warum das auch so politisch war. Damals hat sich ATTAC gegründet, die globalisierungskritische Bewegung war am Start. Wir waren also auch oft auf solchen Demos. Das hatte alles schon eine politische, eine ideelle Grundierung. Aber gleichzeitig hatte ich so mit als Einziger, zusammen im Übrigen mit Nabil, so einen ganz starken Kontext zu Leuten, die in der Hip-Hop-Szene waren. Aber dann nicht wegen der Subkultur, sondern wegen so schon einer gewissen Ähnlichkeit in anderer Hinsicht, ne? Weil das waren ganz überwiegend Leute aus Migrantenfamilien und es waren auch ganz überwiegend Leute, die nicht aus privilegierteren Haushalten kommen. Man muss dazu sagen, Nabil und ich waren auch so ziemlich die einzigen auf einem großen Gymnasium, die arabischstämmig waren. Das heißt, wir erfüllen alle Klischees, die auch keine Klischees nur sind, also Punk überwiegend eine weiße Subkultur, überwiegend Leute aus der Mittelklasse mit einem höheren Bildungsniveau und Hip-Hop überwiegend nicht weiße und überwiegend in prekäreren Lebenslagen. Und weil wir in beide so ein bisschen passten, haben wir auch in beiden ein bisschen was zu tun gehabt. Aber alleine das, was ich später analysiert habe, trifft hier auch zu. Also da, wo man sozialstrukturell von der Schichtzugehörigkeit hingehört, da hatten wir eine stärkere Nähe als da, wo wir wegen der Migrationsgeschichte hingehört hätten.
Und also Klassenlage schlägt Migrationsgeschichte.
Das ist ganz deutlich so.
Hatten Sie eigentlich damals als Kind, als Jugendlicher das Gefühl, Teil dieser Gesellschaft zu sein, dazuzugehören?
Das ist ja eben das Spannende, weshalb diese Punk-Szene so interessant war. Ich hatte ganz oft das Gefühl, dazuzugehören. Und ganz oft das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Und gerade in dieser Szene war das eine konstruktive Basis, weil die ganze Szene wollte zu bestimmten Dingen gar nicht dazugehören. Und das gibt einem ein bisschen auch das Gefühl der Macht und nicht der Ohnmacht, dass es okay ist, gar nicht dazuzugehören, denn wir wollen auch nicht dazugehören. Und das ist wirklich ein interessanter Umgang. Das Problem ist halt nur, dass es gerade für die es sinnvoll wäre, so wenig attraktiv ist. Weil er eben bis heute auch die Szene eher Menschen anzieht, die privilegiert sind und wenig migrantisch. Und das ist halt so ein bisschen das Tragische. Das ist auch so ähnlich wie bei Fridays for Future und früher bei der Studentenbewegung und so, dass Leute, die die Gesellschaft verändern wollen, das sind in der Regel Menschen, die schon teilhaben. Weil erst wenn man Teil hat, erst wenn man sozusagen ein Stück vom Kuchen gegessen hat, kann man überhaupt sagen, der Kuchen müsste ein anderes Rezept haben. Also Veränderungswille. Diejenigen, die auf dem Boden sitzen und noch gar kein Stück probiert haben, die wollen ein Stück von dem bestehenden Kuchen und nicht einen anderen Kuchen. Und so muss man sich das vorstellen, jede progressive Bewegung, die verändern will, die wird zumindest mittelfristig getragen werden von Leuten, die schon teilhaben. Und jede Bewegung, wo es darum geht, dass ich meine Position verbessern möchte, das ist ja typisch für Hip-Hop-Kultur, ne? Wo ich meine Position verbessern will und erstmal nicht über eine Veränderung der gesamten Gesellschaft nachdenke, das wird eher getragen von Leuten, die bisher ausgeschlossen sind. Und das ist hochrational und hochplausibel, führt aber eben zu den Problemen, dass das, was man eigentlich glauben müsste, eine sehr linke Bewegung, die eigentlich zumindest in der Theorie total aufgeschlossen ist für Migranten und nicht weiße Menschen und so weiter, zieht aber genau diese Leute und zog sie in der Vergangenheit nicht an.
Herr Elmar Falani, sind Sie ein Linker?
Also früher war ich es bestimmt und heute würde ich sagen, ich glaube nicht. Auch wenn links sein wird immer komplizierter für viele, das zu beschreiben. Aber ich glaube, ich habe mich durch alles, was ich dann gemacht habe, hat sich meine kritische Energie ein bisschen in konstruktive, analytische Perspektiven verschoben. Und ich würde heute sagen, ich bin nicht links. Also wenn ich links bin, dann, ich glaube es nicht, nee.
Okay. Wir hatten vorhin schon von Ihrem Vater geredet und wie wichtig ihm der Bildungserfolg seiner Kinder war. Das zeigt auch eine Episode aus Ihrer Schulzeit, nämlich nach der Grundschule. Da hatten Sie eigentlich keine Empfehlung fürs Gymnasium. Sie hätten dann auf die Realschule gehen sollen. Ihr Vater ist dann aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zu ihrer Lehrerin gegangen und hat durchgesetzt, dass der junge Aladin aufs Gymnasium kommt. Denken Sie da manchmal drüber nach, was aus Ihnen geworden wäre, wenn Ihr Vater sich damals nicht so stark für Sie engagiert hätte?
Also darüber habe ich nicht nachgedacht. Worüber ich nachgedacht habe, sind nicht hypothetische Dinge, die auf mich bezogen waren, sondern also ich hatte praktisch Glück, dass dieses System so ungerecht ist, wie es ist. Denn das Problematischste bei dem Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule ist, dass die Eltern ziemlich frei entscheiden können. Und das bedeutet, Eltern mit einem hohen Bildungsniveau werden durchboxen, genauso wie mein Vater, dass man aufs Gymnasium kommt. Und Eltern mit einem niedrigeren Bildungsniveau, und da gibt es zwei Freunde von mir, mit denen ich in der Grundschulklasse war, einer von denen hatte sogar eine Gymnasialempfehlung, ein hochtalentierter Junge, der mir geholfen hat. Also der hat immer mir geholfen, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe oder so. Der war auf der Realschule, weil die Eltern gesagt haben, oh, Gymnasium, da waren wir selber nicht drauf. Und dann hat er Latein oder sowas. Und die anderen Eltern, die können ihren Kindern was bieten, was wir nicht bieten können und so. Und haben eine defensive Position vertreten und gesagt, Gymnasialempfehlung ist ja schön und gut, aber wir schicken ihn erstmal auf die Realschule und vielleicht geht er nachher aufs Gymnasium. Wenn er Lust hat. Eine total nachvollziehbare Perspektive, die aber naiv ist. Denn am Ende war er nicht auf dem Gymnasium. Und mittlerweile, wer das weiß, in Waltrop gibt es das Parkfest, wo viele Leute, die weggezogen sind, einmal im Jahr wieder hingehen. Und ihn und den anderen, die beiden, sehe ich dort einmal im Jahr oder alle zwei Jahre. Und man muss wirklich sagen, dass diese Entscheidung hat biografische Auswirkungen, die nicht in Ordnung sind. Das ist weder fair noch aus rein ökonomischen Gründen vernünftig, dass das so ist. Aber mein Vater hat sich verhalten, deswegen ist auch so klar, dass die soziale Klasse wichtiger ist als Migration. Mein Vater hat sich genauso verhalten, wie sich Ärztefamilien so verhalten oder auch Anwaltsfamilien und Wissenschaftsfamilien und so weiter. Da steht eigentlich fest, wo das Kind hinkommt. Da ist die Empfehlung der Lehrkraft, bestenfalls wird das wahrgenommen als Meldung, so als Meldung wie im Journalismus, so eine Meldung, na gut.
Aber das heißt, man schimpft ja so oft auf die Lehrer, die dann angeblich die Migrantenkinder aussortieren und dann in die Realschule oder in die Hauptschule schicken und ihnen den Weg aufs Gymnasium versperren. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann haben die Eltern da aber einen viel größeren Anteil, als uns das bewusst ist, weil sie sagen, nein, aus welchen Gründen auch immer, du gehst nicht aufs Gymnasium.
Ja, also wenn wir den Übergang sehen, hat es einen großen Einfluss, was die Eltern machen, weil die einen zu häufig ihr Kind aufs Gymnasium schicken und die anderen zu häufig es nicht aufs Gymnasium schicken, obwohl es könnte. Dadurch geht die Schere ganz deutlich auseinander, weil von beiden Seiten in diametralen Richtungen sich hinbewegt wird. Die Entscheidung der Lehrkräfte ist nochmal eine andere Sache. Die ist nicht optimal. Das ist nicht so, dass das fair wäre. Aber von allem, was wir haben, ist das noch die fairste Selektionsentscheidung. Also wenn die Lehrkräfte entscheiden, ist es richtiger, auch wenn es nicht lupenrein ist, und fairer, als wenn die Eltern entscheiden. Aber der allerentscheidendste Punkt, der Einfluss hat auf die Bildungschancen, ist nun mal auch, wie sehr Eltern unterstützen können, ihr Kind fördern können, Impulse geben können, bei Lernschwierigkeiten, die jedes Kind irgendwann mal hat, das sehen und fördern und das alles machen können. Auch ein insgesamtes Angebot, also ein Musikinstrument lernen, ja oder nein, ich habe mehrere gelernt. Oder Sprachkurse, Kunst- und Kulturangebot, Vereinszugehörigkeit und so weiter. Auch Urlaube. Also es gibt Kinder, deren Kompetenzen verbessern sich in den Ferien. Also weil ihre Eltern ihnen so viel bieten können. Und andere, die in total prekären Lebenslagen leben, für die sind die Ferien eher ein echtes Problem für die Kompetenzentwicklung.
Und das heißt, das ist das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, Schulen erzeugen keine Ungleichheit, sie reproduzieren sie.
Genau, wenn man es hart ausdrücken will, so, wenn man ganz genau sein will, könnte man sagen, Schulen leisten einen geringen Beitrag zur Reproduktion. Der Hauptbeitrag ist, dass sie die ungleichen Startchancen nicht ausgleichen. Aber der stärkste Impact, also die stärkste Wirkung bezogen auf die ungleichen Bildungschancen, der kommt aus den Familien selbst. Einmal, was Fördern und Fordern angeht und zum anderen, wie die Entscheidungen sind. Und das Spannendste finde ich ja, dass dieses Entscheidungsverhalten der Eltern, das haben die jungen Menschen, wenn sie selbst entscheiden können, dann irgendwann auch. Wir sehen also, dass genau die Kinder, wenn sie das Abitur schaffen, immer noch hadern, soll ich studieren oder nicht? Und dann ganz häufig nicht studieren. Wohingegen diejenigen, die privilegiert aufwachsen und Abitur machen, gehen fast immer studieren. Das heißt, wir sehen dieses Verhalten der Eltern in ein bisschen abgeschwächter Form sogar noch bei den jungen Erwachsenen. Und zwar nur, wenn wir die Abiturienten uns angucken. Also wir sehen schon die Auslese, also Leute, die aus der Unterklasse, aus der Unterschicht, aus prekären Lebenslagen irgendwie es schaffen, Abitur zu machen. Wenn wir uns nur die angucken, verhalten die sich immer noch defensiv. Und wenn man es weitergeht, wenn sie anfangen zu studieren, brechen sie häufiger ab, ohne dass es einen Leistungsgrund gibt, sondern aus verschiedenen Gründen. Das wäre jetzt zu komplex zu beschreiben. Wenn sie den Abschluss dann doch schaffen, brauchen sie länger, um sich beruflich zu etablieren. Wenn es dann um weitere Karriereschritte geht, jedes Mal so sind sie defensiver als die andere Gruppe, die mit einem größeren Selbstbewusstsein und einer Selbstüberzeugung und einer Selbstverständlichkeit, dass man alles machen kann, aufgewachsen sind. Das heißt, das ist der nachhaltige Effekt. Wenn wir also gucken, wie laufen Biografien von Kindern, ist der Effekt nicht so, dass es eine Stelle gibt, an der man drehen könnte, sondern es gibt ewig Entscheidungen, die ganze Biografie über. Und die einen machen es mutig, riskant, können sich es aber auch leisten. Wer viel hat, kann auch mal Risiken eingehen. Und die anderen müssen immer überlegen, ja, schaffe ich das? Ist das zu riskant? Will ich das überhaupt? Und es gibt auch biografisch und familiär keine Erfahrung. Die müssen neue Wege gehen und entscheiden sich dann tendenziell defensiv. Und dadurch entstehen dann über gesamte Biografien Riesenungleichheiten.
Klingt für mich wie ein Teufelskreis, und das Problem ist, wenn dann nicht strukturelle Faktoren entscheidend sind, sondern sozusagen intrinsische Motive. Wie bricht man diesen Teufelskreis auf?
Ja, man muss erstmal feststellen, was die Ursachen sind, und wenn wir das jetzt mal so nehmen, dass in den Familien, in den einen Dinge passieren, die in den anderen nicht passieren, wäre eine Variante, dass man viel mehr davon in die Institutionen holt, also in die Grundschulen, in die Kitas, über den Ganztag, ich spinne jetzt mal ein bisschen rum, dass man in der Schule Musikinstrument lernt, dass in der Schule Kunst und Kultur, Gesundheit, all das gefördert wird und gleichzeitig natürlich auch am Unterricht und an Bildungsstrategien ein bisschen was schrauben, aber viel weniger Verantwortung den Eltern überlassen. Die wollen, können dann ja machen, aber die nicht können, oder andersrum, viel weniger voraussetzen, was die Familien tun. Wir setzen einfach, und das ist typisch, wenn man es abstrakt beschreiben will, für unser Schulsystem, unser Bildungssystem insgesamt, es wird die Mitwirkung der Eltern systematisch vorausgesetzt, ohne zu prüfen, ob sie das überhaupt können. Und das dann auf dem Rücken der Kinder, wenn man so bezeichnen will.
Der Soziologe Aladin El-Mafalani, heute mein Gast in den SWR2 Zeitgenossen. Herr El-Mafalani, Sie haben in einem Interview mal gesagt, Sie hätten in Ihrem Leben immer das gemacht, was ihnen missfiel. Sie sind als Linker zur Bundeswehr, haben dann, wie Sie schon gesagt haben, VWL studiert. Kann man sagen, Widerstände ziehen Sie an?
Das war früher so, das ist heute nicht mehr so. Aber das war, ich sag mal so, von heute an gerechnet, ich bin jetzt 44, ein bisschen mehr als die Hälfte meines Lebens schon eher so, dass ich mich sehr viel dafür interessiert habe. Also man muss es ganz offen sagen, ich habe mit richtig extrem Rechten in meiner Jugendphase, ich sag mal, bis ich 19 war oder so, gesprochen. Also wirklich mit denen geredet und versucht, die zu verstehen. Also etwas, was die anderen Punks richtig freaky fanden. Die fanden das echt spooky, wie bekloppt ich bin, dass ich mit denen rede, dass ich in Läden gehe, wo die sind, um zu gucken, was da los ist. Ich bin tatsächlich zur Bundeswehr gegangen, obwohl ich in so einem sehr pazifistischen Milieu war. Und das war spektakulär spannend. Also so, dass ich verlängert hätte, weil ich das interessant fand. Dann gab es die nächste Irritation. Ich war bei ATTAC, Antiglobalisierung, Antikapitalismus und studiere BWL und VWL. Also VWL war mein Schwerpunkt, aber BWL halt auch. Im Prinzip wollte ich den Kapitalismus verstehen. Da wird ja nichts anderes unterrichtet. Und alle so gedacht, was bist du denn für ein Spinner? Ne? Da war eher so Literaturwissenschaft, Philosophie, solche Sachen, Kunstgeschichte und. Und ich hatte da echt ein Interesse dran. Und der letzte strange Turn, und dann hast du aber auch irgendwann aufgehört, ich habe die Schule als krasse Zwangsgemeinschaft und Fremdbestimmtheit erlebt und habe dann gesagt, ich studiere auf Lehramt auch sogar noch. Also ich habe mehrere Abschlüsse und bin dann auch 6 Jahre Lehrer im Schuldienst geworden. Das war so das letzte Aha-Erlebnis, wenn man aus der Perspektive eines Lehrers oder einer Lehrkraft in der Schule ist, verändert sich die Perspektive eben auch. Und am Ende aber musste es Soziologie werden, weil inhaltlich passte die zu all meinen Fragen und Soziologie ist eine der wenigen Wissenschaften, wo man richtig guten gesamtheitlichen Blick entwickeln kann. Der gesamtheitliche Blick bedeutet dann aber auch, dass man eben nicht mehr an irgendwelchen Illusionen festhalten kann, keine Luftschlösser mehr ernsthaft vertreten kann, weil dann würde man sich in Anführungsstrichen selbst verarschen. Ne? Und das ist auch mit der Grund, warum ich mich auch nicht mehr als Linken bezeichnen kann, weil viele Ideen, mir fallen halt viel bessere Argumente ein, warum das alles nicht geht und auch nicht sinnvoll wäre, als Argumente, warum es geht oder sinnvoll wäre. Zumindest bei vielen Dingen. Ne? So, deswegen, so würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Es stimmt schon, ich habe mich bis zur ersten Professur, die ich übernommen habe, immer nur, was die Interessen angeht, an dem orientiert, was ich nicht mochte. Und das war eine sehr coole Sache, weil ich selten orientierungslos war. Also orientierungslos war ich im Hinblick darauf, was will ich eigentlich? Und deswegen war es eigentlich eine sehr geile Strategie, einfach das zu machen, was man scheiße findet, weil fast jeder Mensch findet irgendwas scheiße. Und wenn man dann das als Orientierung nimmt, fühlt man sich gut bei der Entscheidung und findet darüber Interessen. Das war eigentlich bei mir echt ziemlich ideal.
Wenn man Ihre Bücher liest, ob zur Bildung oder zur Integration, dann hat man immer den Eindruck, da schreibt ein realistischer Optimist. Sie benennen die Probleme, die Stellen, wo es hakt. Im Grunde lautet aber Ihre frohe Botschaft, Leute, wir waren noch nie so weit wie heute. In Ihrem letzten Buch über Rassismus schreiben Sie, Zitat, die offene Gesellschaft ist nicht mehr ein fernes Ziel, sondern steht vor der Realisierung. Und das trotz all der Debatten über Spaltung und Krise der Demokratie. Woher nehmen Sie Ihre Zuversicht?
Das ist nicht irgendwie Zuversicht, die man sich nehmen muss, sondern die kommt aus der Analyse. Also ich bin jetzt keiner, wenn Sie meine Tochter fragen würden, würde die ehrlich sagen, dass ich eigentlich ein Pessimist bin. Also wenn zum Beispiel, ich bin Borussia Dortmund-Fan, wenn Borussia Dortmund spielt, gehe ich immer davon aus, heute verlieren wir. Ne? Also es ist nur noch die Frage, wie hoch. Ich bin also eher Pessimist als Optimist. Wenn ich aber analysiere und jetzt nicht nur mein Leben, sondern Dinge analysiere und feststelle, wie es ist und wenn ich dann feststelle, oh, so wie es ist, das ist besser als gestern und sogar besser als international, als in anderen Ländern, dann sage ich erstmal, beides stimmt ja, es gibt sehr viel Unzufriedenheit in Deutschland, aber es ist besser, als es in Deutschland vor 20, 30 Jahren war und es ist besser in Deutschland, als es in vielen anderen Ländern ist, in den meisten anderen Ländern sogar. Und dann kommt als Ergebnis, dass es eigentlich die Frage ist, warum gibt es eine Dissonanz, ne? Also eine Widersprüchlichkeit zwischen der Wahrnehmung der Menschen, des Diskurses und so weiter und dem, was man sehr klar analysieren kann.
Darf ich da mal kurz einhaken? Ja. Die Wahrnehmung der Menschen, das ist ein interessantes Stichwort. Viele würden Ihnen nämlich wahrscheinlich widersprechen, zum Beispiel die 44% der Deutschen, die laut einer Allensbach-Umfrage angeben, dass man in Deutschland seine politische Meinung nicht mehr frei sagen darf. Die sagen, dass es besser ist, vorsichtig zu sein und ohne Meinungsfreiheit keine offene Gesellschaft. Was antworten Sie denen?
Also erstmal muss man das nicht schon als gegeben hinnehmen, sondern das muss man jetzt mal analysieren. Wenn gemeint ist, und das haben Sie ja gerade auch selber so formuliert, ich weiß nicht, ob die Leute das so sagen würden oder ob es Ihre Formulierung war, man sollte seine Meinung nicht so unbedacht frei äußern, dann würde ich sagen, das stimmt. Wenn Meinungsfreiheit nämlich heißt, ich will meine Meinung sagen, will aber keinen Widerspruch dann ist es ein Missverständnis. Meinungsfreiheit heißt, ich kann unendlich viel sagen, muss aber mit unendlich viel Widerspruch rechnen. Und das ist unsere Situation heute. Sie können ziemlich viel sagen, fast alles. Ob Sie verstanden werden, steht auf einem anderen Blatt. Und auf einem anderen Blatt steht, ob Sie das unwidersprochen sagen können. Und ich würde sagen, wenn alle Menschen jetzt alles sagen können, gibt es viel mehr Widerspruch. Es gibt viel mehr Aussagen und viel mehr Widerspruch als früher. Das ist die Realität. Das ist für diejenigen ziemlich anstrengend, die genau das vor 20 Jahren sagen konnten, ohne Widerspruch zu erfahren. Das ist anstrengend. Das steht in all meinen Texten, dass es für die anstrengend ist. Aber was ist daran anstrengend? Dass es mehr Meinungsfreiheit gibt. Und es gibt nichts Gemütlicheres, als stellen sich 10 Leute in einem Raum vor und nur 3 haben Freiheit. Für die 3 ist es eine sehr komfortable Situation. Wenn alle 10 Freiheit haben, wird es für die 3 etwas anstrengender, für die 7 aber besser. Und alle können doch mit der eigentlich sehr schönen Formel umgehen, meine Freiheit endet da, wo die Freiheit anderer anfängt. Wenn jetzt immer mehr Menschen Freiheit haben, habe ich immer mehr Enden meiner Freiheit. Und das ist eben diese Wahrnehmungslücke, das heißt die Aussagen der Menschen. Ich kann nicht mehr sagen, was ich sonst gewohnt war zu sagen, ohne dass es Widerspruch gibt und deswegen bin ich vorsichtiger, ist erstens richtig und zweitens auch gar nicht so blöd. Denn stellen Sie sich das einfach körperlich vor. Mehr Menschen sind im Raum und meine Freiheit endet da, wo ich die anderen Menschen berühre sozusagen. Es macht total Sinn, dass man dann vorsichtig ist, damit man nicht die ganze Zeit mit den anderen zusammencrasht. Das heißt, der Umgang in einer offenen Gesellschaft, wo immer mehr Menschen frei sind und teilhaben können, ist eine Gesellschaft, in der man entweder damit rechnen muss, dass Konflikte ausgetragen werden, und zwar zivilisiert und friedlich, aber Streit richtig dazugehört, oder man vorsichtig ist.
Dann lassen Sie uns über ein anderes Problem reden, über das Sie geschrieben haben, über Rassismus. Sie schreiben, es gibt immer weniger Rassismus und Diskriminierung. Die Teilhabechancen von praktisch allen benachteiligten Gruppen sind besser als je zuvor. Wieder der Elmar Verlanische Optimismus, so wie ich es nennen würde. Und trotzdem wird über das Thema mit einem Alarmismus geredet, als sei Rassismus das größte Problem, dass diese Gesellschaft hat. Wie kann das sein?
Genau, das passt im Übrigen zu dem, was wir gerade gesprochen haben. Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Wir haben doch in Deutschland einen richtig krassen Sozialstaat. Wir sichern fast alle sozialen und Lebensrisiken, die ein Mensch haben kann, werden echt abgesichert. Wir haben komplett, also eigentlich sind ein paar Prozent des Lebens nur nicht abgesichert. Über diese wenigen Prozent streiten wir aber, als gäbe es keinen Morgen. Jetzt gucken Sie sich mal die Länder an, in denen der Staat gar keine Lebensrisiken absichert. Da redet man nicht über soziale Sicherheit. Und das ist ein ganz normaler Effekt, der bezieht sich nicht nur auf Rassismus. Das ist ein Paradoxon, dass erst dann, wenn man ein Problembewusstsein hat, man überhaupt das Problem sieht. Das heißt, ohne Problembewusstsein gibt es das Problem nicht und alle fühlen sich gemütlich. Das Problem ist aber riesig, wir haben nur noch kein Bewusstsein. Dann entsteht ein Bewusstsein, meist immer nur bei einem kleinen Teil der Bevölkerung und die ersten reden darüber. Wenn das Bewusstsein entsteht, weil so ein kleiner Teil der Bevölkerung ein Problembewusstsein entwickelt hat, dann ist schon was besser geworden und zwar auch objektiv, nicht nur im Bewusstsein. Dann entsteht noch mehr Verbesserung. Wir sind sozusagen auf halbem Berg, richtig ordentlich weiter. Und wenn Sie auf dem halben Berg sind, dann fangen alle an, ein Problembewusstsein zu entwickeln, aber verschiedene Problembewusstseine. Und dann fängt auf einmal der Streit an. Der Streit fängt also an, wenn das Problem schon zu einem großen Teil gelöst ist. Und jetzt übertragen auf Rassismus. Ich würde sagen, wir hatten in Deutschland noch nie die Situation, dass sich so viele Menschen für Rassismus interessiert haben, dass so viele Menschen die Geschichte noch mal kritisch betrachten, was das angeht. Wir haben so viele Menschen, die über ihre Erfahrung sprechen wie noch nie. Und wir haben natürlich aber auch Leute, die dann Widerstand leisten und besonders aggressiv rechte Positionen vertreten. Das ist ja auch erwartbar. Nur im Großen und Ganzen sieht man, dass wir a. mehr darüber reden und ein ausgeprägteres Bewusstsein haben und b. sind die empirisch messbaren Chancen von schwarzen Menschen, von Muslimen, von den allermeisten Minderheiten so gut wie noch nie. Das heißt, strukturell scheint es weniger Rassismus zu geben, weil sonst wären die Teilhabechancen nicht besser geworden. Und strukturell scheint aber auch im Bewusstsein der Menschen einen Wandel gegeben zu haben, zumindest beim Großteil. Und deswegen kann man genau das, was Sie gerade zitiert haben, so sagen.
Aber eins müssen Sie mir erklären. Erstaunlich ist das ja schon, jemanden als Rassisten zu bezeichnen. Das ist mit das Schlimmste, was man über einen Menschen sagen kann. Da ist Steuerhinterzieher, ist nichts dagegen. Wie kann das sein? Warum ist das so?
Das ist eine andere Frage, denn tatsächlich im Umgang mit den Begriffen und mit auch den Verständnissen von dem, wovon wir eigentlich reden, da sind wir jetzt nicht optimal. Und tatsächlich ist es so, dass wir die Messlatte ganz hoch hängen. Also etwas als rassistisch zu bezeichnen, ist so ein schwerer Vorwurf, dass sowohl diejenigen, die betroffen sind, als auch diejenigen, die da was gemacht haben, ein Problem haben. Beide. Denn wenn eine betroffene Person sagt, etwas ist rassistisch, weiß sie sofort, das ist ein so großer Vorwurf. Selbst dann, wenn ich mir sicher bin, dass es so ist, ist es mit Kosten verbunden. Man geht ein Risiko ein, weil man weiß dann, das Erste, was man als Antwort bekommt, ist, bist du dir echt sicher? Das ist echt ein schwerer Vorwurf. Das heißt, man gibt das erstmal so zurück. Und das ist in der Regel so, wenn man schwere Vorwürfe macht. Deswegen wäre eigentlich der konstruktivste und sachlich auch bessere Weg, einfach mal zur Kenntnis zu nehmen, dass rassistische Dinge, das ist erstmal nicht problematisch. Also problematisch ist, wenn man nichts daran ändert, aber nicht das mal, was Rassistisches passiert, weil rassistische Dinge passieren überall andauernd und rassistische Dinge heißen auch nicht, dass jemand nachhaltig zu Schaden kommt oder so, sondern dass Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind.
Sie schreiben in Ihrem Buch, egal wo man hinschaut, man wird Rassismus entdecken.
Ja, weil wir haben eine Situation, wo unsere Gesellschaft, so wie wir sie heute haben, ist praktisch entstanden in einer zutiefst rassistischen Zeit. Deswegen ist es sozusagen im Fundament. Auch wenn wir es nicht wollen. Und das ist ja eben der spannende Punkt, warum sich damit zu beschäftigen eine hochgradig interessante und auch relevante Sache ist. Und gleichzeitig muss man aber sagen, es ist entstanden, unsere Gesellschaft, also alles, was uns wichtig ist, Demokratie, Aufklärung, Globalisierung, Kapitalismus, all das ist entstanden in einer Zeit, in der Rassismus eine zentrale, prägende Ideologie war. Und deswegen ist alles, was wir so haben, auch so ein bisschen damit noch kontaminiert, um das jetzt mal so zu beschreiben. Und das heißt also, die letzten Überbleibsel, die manchmal grob und manchmal fein sind, um die wegzubekommen, muss man jetzt schon genauer hingucken, genauer suchen. So wie das immer ist. Wenn Sie aufräumen, die groben Stücke kriegt man schnell weg, die haben wir weg. Die kleineren Stücke, da müssen Sie nachsuchen. Da müssen Sie auch präzise schauen und so weiter und so fort. Und so in etwa kann man sich das vorstellen. Man muss danach suchen. Man darf nicht jedes Mal in Empörung geraten, wenn es passiert, weil es ist klar, dass es existiert. Man darf es auch nicht als schweren Vorwurf nehmen, sondern erstmal anhören, was damit genau gemeint ist. Und das Einzige, wo ich sagen würde, der Umgang ist okay so, ist, wenn wir von Rassisten sprechen. Das ist eine Unterscheidung. Wenn eine Handlung rassistisch ist, ist das erstmal etwas, was alltäglich ist und trotzdem problematisch. Wenn aber jemand absichtlich mit der Intention und vielleicht sogar mit Engagement rassistische Dinge tut und das dann sogar vielleicht mit einem gewissen Aggressionspotenzial oder Gewalt, dann sind das Rassisten. Das wäre die Unterscheidung. Handlungen können rassistisch sein, ohne dass der Mensch Rassist ist. Aber ein Mensch ist dann ein Rassist, wenn er das auch will, wenn er das intendiert macht, wissentlich und so weiter und so fort. Dazwischen gibt es natürlich Grauzonen, aber das ist erstmal eine wichtige Unterscheidung. Und wenn jemand das absichtlich macht, dann ist es natürlich überhaupt nicht vereinbar mit irgendwas. Dann ist es im Prinzip auch manchmal justiziabel oder zumindest etwas für eher die Rechtsextremismusforschung. Das, was die Rassismusforschung beispielsweise überwiegend macht, ist den nicht intendierten Rassismus, der eben sich so eingeschlichen hat und der auch im Übrigen ähnlich funktioniert wie die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen. Wenn wir uns fragen, warum haben eigentlich Frauen so deutlich schlechteres Gehalt, schlechtere Karrierechancen und ein höheres Armutsrisiko und so, dann ist das ja nicht mehr so wie früher, dass wir Gesetze haben, die Frauen daran hindern oder dass wir Menschen haben, die, oder also nennenswert viele Menschen haben, die Sexisten sind, also die Frauen nichts gönnen, sondern es sind Strukturen, die relativ implizit wirken und gewisse Handlungen, die oft gar nicht absichtlich gemacht werden und die dazu führen, dass wir die Effekte haben. Und weil wir Regelungen haben, die bestimmte Menschen bevorteilen und andere nicht. Das heißt, man muss auch Regelungen ändern. Aber alles in allem kann man sagen, es wird besser. Deshalb gucken wir auf die Dinge genauer. Und deshalb müssen wir auch nachjustieren, die Art und Weise, wie wir mit Begriffen und Phänomenen umgehen. Rassisten, das kann man weiterhin tabuisieren und auch problematisieren. Rassistisches Verhalten, also wenn Menschen sich rassistisch verhalten, was Rassistisches sagen, was Rassistisches denken, das kann man wirklich so runterkochen, indem man einfach sagt, das ist Alltag. Und ein Problem wird es erst, wenn man es erkennt oder erkennen könnte und nichts dran ändert. Das ist das Problem. Nicht, dass sowas passiert.
Aber trotzdem sind wir ja an einem Punkt, gerade in diesem zwischenmenschlichen Bereich, wo schon eine Frage, woher kommst du zum Beispiel, als rassistisch, als Rassismus gewertet wird. Sie selbst sind beteiligt an einer Untersuchung der nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor und da sagen ein Drittel der Befragten, Zitat, Menschen, die sich über Rassismus beschweren, seien häufig zu empfindlich. Das ist ja eine schwere Aufgabe, diese Grenze zu formulieren. Wo liegt die Grenze zwischen empfindlich und überempfindlich?
Die Grenze kann man nicht einfach ziehen. Die Frage ist halt nur, also empfindlich ist das falsche Wort. Wenn man sagen würde, sensibilisiert, fände ich das richtig. Ich mache mal ein konkretes Beispiel, steht sogar in einem anderen Buch von mir, so ein familiäres Beispiel. Wenn Sie meiner Mutter, die in Syrien geboren und aufgewachsen ist, wenn Sie ihr die Frage stellen, wo kommst du eigentlich her, dann freut die sich und erzählt Ihnen stundenlang über Syrien, besonders wie Syrien vor dem Krieg war und so. Und die wird sich richtig freuen. Wenn Sie mir die Frage gestellt haben früher, dann wusste ich ungefähr, was Sie meinen, fand sie nicht so ganz spannend, weil ich über etwas reden musste, was ich nur aus den Sommerferien kenne und habe dann es aber gemacht, weil ich die Stimmung nicht verschlechtern wollte, war aber dennoch einigermaßen genervt manchmal davon. Wenn Sie meine Tochter fragen und Sie wollen Syrien hören, dann wird die das nicht in Ordnung finden. Die würde sagen, Dortmund, ne, da bin ich geboren und aufgewachsen und lebe da immer noch. Und wenn Sie da aber weiter nachhaken und nicht zufrieden damit sind, dann wird sie, denke ich, das Gespräch zu einem unangenehmen Ausgang führen. Die würde nicht sagen, das ist rassistisch, aber die würde Sie spüren lassen, dass Sie da was machen, was nicht in Ordnung ist. Und alle dreimal passiert das Gleiche. Das müssen wir einmal uns klar machen. Alle dreimal passiert das Gleiche, aber die eine Frage ist total legitim, weil meine Mutter hat eine enge Beziehung zu Syrien, da ist sie aufgewachsen, das ist ihre Heimat, auch wenn sie jetzt noch eine zweite hat. Für mich ist das ein relativ fremdes Land, deren Kultur und Mentalität und Tradition ich aber sehr gut kenne, weil ich bin in einer syrischen Familie aufgewachsen und sehr oft in Syrien gewesen. Und irgendwann muss das aufhören. Das ist ja sozusagen das Signal. Irgendwann müsste das schon aufhören, denn auch wegen des Krieges und so weiter war meine Tochter noch nie in Syrien. Und wenn man sie jetzt darauf reduzieren will, das muss man sich einfach nur vorstellen, das ist ein Problem. Und außerdem muss man sich auch darüber im Klaren sein, dass diese Frage impliziert, dass der Fragensteller besser weiß, wo jemand herkommt, als der Antwortengeber. Das muss ich einfach klar machen. Man gibt die Antwort Dortmund und dann fragt man nach und dann sagt man, naja, Dortmund Huckade oder Dortmund Brakel. Und die Person will aber unbedingt auf was anderes hinaus und das ist halt ein Problem. Und wenn du auf Nummer sicher gehen will, wir haben ja durchaus Sachen, die man nicht einfach so als erstes fragt. Ich würde Sie jetzt zum Beispiel niemals fragen, wann hattest du das letzte Mal Sex? Aber ich würde meinen besten Freund fragen. Das heißt, es ist keine absolut illegitime Frage, aber nicht als erste und auch nicht in den ersten 10 Minuten. Oder ich würde Sie nicht fragen, wie viel verdienen Sie netto im Jahr? Das ist aber eine völlig legitime Frage, nur nicht am Anfang. Und die Frage, woher kommst du? Und ich möchte eigentlich wissen, warum siehst du anders aus, als ich Deutsche eigentlich denke, wie Deutsche aussehen, ist halt keine Frage, die man am Anfang stellt. Aber sobald man warm geworden ist und so weiter. Und das muss man sich einfach klar machen, dass wenn man die Frage direkt am Anfang stellt, dann hat die Frage eine hohe Priorität. Und wenn die Person, die gefragt wird, aber für die Frage erstens keine Priorität hat und zweitens übergriffig ist, dann muss man das einfach zur Kenntnis nehmen. Und jetzt ein wichtiger Punkt, die Menschen, die irritiert sind bei dieser Antwort, sind ja eigentlich ganz häufig Menschen, die auf Höflichkeit total hohen Wert legen. Wenn man aber jetzt bei bestimmten Menschen nicht auf Höflichkeiten Wert legt, muss man sich fragen, warum mache ich das eigentlich? Denn Höflichkeit heißt ja eigentlich, ich will mich so verhalten, dass die andere Person sich antizipiert fühlt. Also ich berücksichtige, dass ich Dinge tue, damit die andere Person sich wohlfühlt. Warum man das dann nicht macht, da muss man reflektieren. Und deswegen ist die Überlegung, dass das im entferntesten Sinne mit Rassismus zu tun haben könnte, nicht so abwegig. Dass nämlich rassistische Sozialisation, rassistische Geschichte dazu führt, nicht, dass meine Handlung rassistisch ist, aber nicht begreife, dass ich hier gerade etwas tue, was ich bei anderen nicht tun würde, nämlich einen unangenehmen Kontext zu erzeugen und anstatt mich dann zu entschuldigen, zu sagen, jetzt sei doch nicht so empfindlich. Das würden wir in ganz vielen anderen Kontexten niemals tun. Und die Frage ist, warum tun wir es hier und woanders nicht? Warum sind wir woanders höflich? Höflichkeit ist ja manchmal auch Distanz halten, Distanz wahren. Warum hier so eine Distanzlosigkeit von Leuten, die eigentlich sagen, Höflichkeit ist eine der größten Tugenden? Woran liegt das? Da kommt man nicht drum rum, auch über historische Dinge nachzudenken, die was mit Rassismus im weitesten Sinne zu tun haben. Und das dann zu reflektieren, ist genau das, was ich gerade meinte. Zu überlegen, warum verhalte ich mich hier anders als da? Und dann stelle ich einfach nur fest, alles klar. Und es ist kein Drama. Ich bin ja einer mit Migrationshintergrund. Wir reden andauernd über unsere Herkunft. Es muss nur im richtigen Kontext sein. So wie wir alle mal über Sex sprechen, über Geld sprechen, über dies und jenes sprechen. Nicht die Themen sind illegitim, sondern der Kontext. Und das ist ja fast immer so. Also jetzt an alle Zuhörer, stellen Sie sich einfach vor, Sie interessieren sich für das Sexualleben einer Person. Und wenn Sie die Herkunft einer Person in etwa gleich ranken, was die Sensibilität angeht, mit der Sie das Thema angehen müssen, dann können Sie nie was falsch machen.
Elmar Falani, danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.